Liebe Freundinnen und Freunde, die mentale Trennung, die wir in unserem Land immer noch spüren, ist nicht nur die Mauer in den Köpfen, sondern oft das Brett davor.
Er ist wirklich ein großartiger Redner und scharfer Polemiker. Gelegentlich hat man den Eindruck, wo Werner Schulz hinpolemisiert, da wächst kein Gras mehr.
Die Freiheit, die wir heute wagen müssen in Europa, die ist die Freiheit der Einzelnen und die Freiheit einer offenen Gesellschaft. Frei von permanenter Überwachung, Datenspeicherung, Online-Durchsuchung, Nacktscannern, biometrischer Rasterfahndung und andere Schäublichkeiten. Schluss mit dieser Terrorhysterie. Die Leute haben doch heute mehr Angst vor ihrem Anlageberater als vor Al-Qaida.
Und da ist er in Teilen, fand ich immer, auch besser noch als Fischer gewesen. Also Fischer ist auch ein beeindruckender Rhetoriker, wenn er gute Laune hatte und gut drauf war. Aber ich fand Schulz an dieser Stelle noch wortgewandter. Also Freude auch am gesprochenen Wort zu haben, zu jonglieren mit Worten, da ist er brillant einfach.
Ich schlage vor, ein Sternmarsch aus den ostdeutschen Ländern im Frühjahr auf die idyllische Stadt Bonn, um dort den Herren deutlich zu machen, unter welchen Problemen die Leute hier stehen.
Er könnte ein richtiger populistischer Redner sein, er könnte auch ein richtig demagogischer Redner sein. Dieses Potenzial nicht voll einzusetzen, sondern weiterhin daran zu denken, dass man sich selbst ins Gesicht gucken muss oder in den Spiegel gucken muss, das ist eine dieser Spannungen, die es in Werner Schulz gibt.
Das Vermächtnis der friedlichen Revolution gehört nicht ins Museum. Wir waren nicht das Volk, sondern wir sind das Volk.
Worte, die wirken. Der Bürgerrechtler Werner Schulz und die Kraft der politischen Rede. Feature von Ralf Geißler.
Brüssel, Europäisches Parlament. Im dritten Stock eines gewaltigen Bürokomplexes aus Beton, Glas und Stahl tagt die Fraktion der Europäischen Grünen. In der zweiten Reihe Werner Schulz. Graue Haare, blasses Gesicht, drei Tage Bart. Schulz wirkt auf den ersten Blick müde, fast kraftlos. Doch der Politiker wird sofort energisch, wenn das Mikrofon angeht. Heute berichtet er seiner Fraktion von einer Reise nach Russland.
Wer dafür noch einen Beweis braucht, wie zynisch diese gelenkte Demokratie ausgeübt wird, der muss nur die gefälschte Kommunalwahl vom 11. Oktober betrachten. Also nicht nur in Afghanistan und anderen Staaten gibt es im Moment Wahlfälschung, sondern es gibt eine wirklich flächendeckende Wahlfälschung in Russland zu dieser Kommunalwahl.
Freie Wahlen, Demokratie, Menschenrechte. Die Lebensthemen von Werner Schulz. Seit Sommer 2009 sitzt er im Europäischen Parlament. Der prominente Bürgerrechtler von Bündnis 90 Die Grünen war nie ein Parteilinker, aber er versteht sich doch als 68er, als ein 68er aus dem Osten. Denn 1968 fing für ihn alles an.
Also ich habe den Prager Frühling ja im Sommer 68 selbst in Prag erlebt. Es war nach dem Abitur, weil wir mit Klassenkameraden dahin gefahren sind. Und das war natürlich auch wirklich belebend, weil sowas hatte ich bis zu dem Zeitpunkt noch nirgendwo gesehen. In Prag war plötzlich eine pulsierende Stadt. Es gab westliche Zeitungen, es gab Jeans, es gab Filterzigaretten, Kaugummis und was man eben so als 18-Jähriger so begehrt.
Werner Schulz taucht 1968 in die Prager Jazzkeller ein, besucht Debattierclubs, liest das Manifest der 2000 Worte. Von so einem Sozialismus träumt er, offen und frei und ganz anders als in der DDR. Seine Eltern standen der SED kritisch gegenüber. Der Vater stammt aus Baden, ein Schuhmacher und ehemaliger Wehrmachtsoffizier im rückwärtigen Dienst. Die Mutter kommt aus Zwickau. Dort wird auch Werner Schulz am 22. Januar 1950 geboren. Als Junge darf er nicht zu den Pionieren, der Vater verbietet es. Er schärft dem Sohn aber ein, lerne. Und Schulz bringt, außer in Betragen, immer gute Noten nach Hause. So darf er das Abitur machen und wird 1968 zum Studium der Lebensmitteltechnologie in Berlin zugelassen. In Prag rollen zur gleichen Zeit die sowjetischen Panzer ein.
Die Einführungsvorlesung des Prorektors für Erziehung und Ausbildung bestand darin, uns zusammen zu donnern und zu sagen, Freunde, Jugendfreunde, es ist Krieg, es ist Klassenkampf. Und wenn ich hier welche sehe, die Jeans und Parker anhaben, dann sage ich euch ganz klar, ihr tragt die Uniform des Klassengegners. Ihr habt hier auf den sozialistischen Hochschulbänken nichts verloren. Ich will das nicht mehr sehen.
Der Prorektor verlangt von den Studenten eine Unterschrift. Sie sollen den Einmarsch der Sowjetunion in die Tschechoslowakei begrüßen. Schulz mogelt sich am Ausgang an der Liste vorbei. Wenige Tage später wird er ins Rektorat bestellt. Unmissverständlich droht der Prorektor, wer die Erklärung nicht unterschreibt, fliegt von der Hochschule. Schulz verlässt schweigend den Raum.
Dann bin ich nach Hause gefahren, hab zu meiner Mutter gesagt, das war's. Ich werde wohl nicht studieren, weil da soll ich so eine Erklärung unterschreiben zum Einmarsch der Russen in Prag. Und das werde ich nicht tun. Und dann hat meine Mutter gesagt, um Gottes Willen, Junge, also du machst dir doch dein ganzes Leben kaputt. Du wirst hier nie mehr studieren können. Du wirst hier stranden. Ja, das hat mich sehr beschäftigt. Dann hat sie gesagt, gut, dein Vater ist gestorben. Der hatte so, war so stolz auf dich. Du hast so ein gutes Abitur gemacht und er wollte so sehr, dass du studierst. Und wir haben dafür eine Menge aufgebracht. Und naja, dann dachte ich, ja, was, da fährst du halt hin. Und dann bin ich Freitag nach Berlin gefahren und habe das unterschrieben im Sekretariat des Prorektors und habe mich wochenlang kotzübel gefunden.
Nächtelang quält sich Schulz mit Selbstvorwürfen. Die abgenötigte Unterschrift ermöglicht ihm das Studium und treibt ihn doch in die Opposition.
Nein, die kommunistischen Staaten Osteuropas sind nicht zusammengebrochen oder implodiert. Gesellschaften brechen nicht einfach so zusammen. Das zeigen China, Nordkorea und Kuba. Und Revolutionen vollziehen sich nicht im Selbstlauf. Sie eignen sich dann, wenn die oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wollen.
Leipzig, 20 Jahre nach der friedlichen Revolution. Werner Schulz spricht als Bürgerrechtler während des Festaktes im Gewandhaus. Er hält eine nachdenkliche, mutige und mitreißende Rede. Bildreich schildert er den Aufbruch in den 80er Jahren, wie sich der Frust langsam kanalisierte.
Die DDR-Gesellschaft befand sich im Zustand einer gesättigten Lösung, die klar und durchsichtig erscheint. Nur eine kleine kritische Masse reicht aus und der Zustand schlägt vehement um und es kommt zu massenhaften Ausflocken.
Der Werner Schulz ist ein großer Redner. Das ist so. Das ist auch eine ganz hervorstechende Eigenschaft bei ihm. Seine gesamte politische Karriere wäre ohne diese Wortgewalt und ohne dieses Gefühl für das richtige Timing und für das richtige Wort zur rechten Zeit nicht denkbar gewesen. Er hat es mehr als einmal geschafft, Parteitage oder auch große andere Veranstaltungen auf seine Seite zu ziehen durch eine Rede.
Heiko Weigel hat Werner Schulz beim Bündnis 90 in Sachsen kennengelernt. Er unterstützt ihn in seinen ersten Wahlkämpfen und koordiniert später das Büro des Bundestagsabgeordneten Schulz.
Der Parlamentarismus ist ihm auf den Leib geschnitten. Diese Mischung, die man dort braucht, aus Wortgewalt oder überhaupt rhetorischen Fähigkeiten, struktureller, gedanklicher Klarheit, gleichzeitig auch Flexibilität und an kommunikativen Fähigkeiten, die vereint er in sich. Also ich würde ihn als den Prototyp des Parlamentariers bezeichnen.
1968 ist an Parlamentsarbeit nicht zu denken. Mit viel Fleiß studiert Schulz in Berlin. In einem Studentenkeller hört er Wolf Biermann, ein Liedermacher, der singt, was er denkt. Schulz findet das gut. Er knüpft Kontakte zu SED-kritischen Kreisen im Prenzlauer Berg, besorgt sich verbotene Bücher. Doch er begehrt nicht offen auf. Das passiert erst 1979. In jenem Jahr rollen sowjetische Panzer in Afghanistan ein. Schulz arbeitet inzwischen als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität. Und das Rektorat fordert auf einer Veranstaltung mal wieder eine Unterschrift. Alle Mitarbeiter und Studenten sollen die Befreiung des afghanischen Volkes gutheißen.
Und dann bin ich aufgestanden. Es hat mich irgendwie total gefasst gehabt. Irgendwie. Ich dachte, das kann ja nicht wahr sein. Das ist ja wie Déjà-vu. Und habe dann als Assistent gesagt, ich finde, dass das falsch ist, diese Einschätzung. Das ist eine Invasion. Das wird möglicherweise für die Sowjetunion eine sehr gefährliche Situation werden. Das könnte das Vietnam der Sowjetunion werden. Und im Übrigen finde ich, dass die Zeit für solche Erklärungen, hier einfach was zu unterschreiben, vorbei ist. Das sollte man diskutieren und nicht unterschreiben. Danach totale Auflösung. Die Studenten haben gejohlt, das war natürlich klar. Und da vorne die Professoren, nicht jeder kannte mich. Was ist denn das für einer? Was ist denn hier los? Die Versammlung wurde aufgelöst, es wurde nichts unterzeichnet, es war Chaos. Und zwei Tage später war ich fristlos entlassen.
Die nächsten Monate lebt Schulz vom Geld seiner Frau, einer Friseurin. Arbeitslosenhilfe gibt es in der DDR nicht. Schulz schließt sich dem gerade gegründeten Pankower Friedenskreis an, einer Gruppe um die Berliner Pastorin Ruth Misselwitz. Sie trifft sich jeden ersten Freitag im Monat in der Kirche von Alt-Pankow und diskutiert über Abrüstung, Ökologie und Demokratie.
Wir sind von Anfang an also äußerst argwöhnig beobachtet worden. Wir bekamen ja diesen bezeichnenden Titel OV-Virus, operativer Vorgang Virus, also ansteckende Gefahr.
Nach einem Dreivierteljahr erhält Schulz eine neue Stelle am Institut für Sekundärrohstoffwirtschaft. Dort entwickelt er Verfahren, um aus Industrieabfällen Wertstoffe zu gewinnen. 1989 kritisiert er offen die gefälschten Kommunalwahlen. Wenige Monate später gehört er zu den 30 Erstunterzeichnern der Gründungserklärung des neuen Forums.
Ich musste dann mit Marianne Birtler, die ins kirchliche Bauamt zu Gerd Poppe bringt, zur Vervielfältigung. Dann fuhren wir die Schönhauser Allee runter mit Marianne Birtlers Trabant. Während der Arbeitszeit, ich hatte mich aus dem Institut weggestohlen und hab gesagt, eigentlich, Mensch, müsste das toll sein, wenn man im Grunde genommen so volle Zeit auch politisch arbeiten könnte, professionell, mit einem richtigen Büro und auch Zeit dafür und nicht nur so nebenbei und abends oder in den Nächten. Und Marianne meinte auch, ja, irgendwie, das werden wir wohl nie erleben.
Werner Schulz sitzt in seinem Büro beim Europäischen Parlament in Brüssel. Der Raum sieht nicht gerade aus wie die Erfüllung eines Lebenstraums. 12 Quadratmeter, ein billiger Schreibtisch, ein Schrank mit hellem Furnier, eine weiße Schlafcouch. Alles sehr funktional. An der Wand hängt ein gerahmtes Foto von der Gründungsversammlung des neuen Forums. Es zeigt ihn neben dem Bürgerrechtler Jens Reich. Schulz erinnert sich gern an die aufrüttelnden Jahre 1989-90, auch wenn es ihn damals verstörte, dass sich immer neue Parteien gründeten. Der demokratische Aufbruch, die Sozialdemokraten, die Grünen in der DDR.
Ja, ich war im Sommer 89 der Auffassung, dass die Opposition als Ganzes sich formieren muss und aufbrechen muss, dass es diesen demokratischen Aufbruch der Opposition gibt und dass dann Einzelinitiativen sich gemeldet haben, fand ich außerordentlich unglücklich. Also das ging los mit dem Aufruf, eine SDP zu gründen und das hielt ich für eine Zerfaserung oder Spaltung der Opposition, also für eine Schwächung.
Immerhin, drei der neuen Parteien schließen sich zu einem Bündnis zusammen. Die Initiative Frieden und Menschenrechte, Demokratie jetzt und das neue Forum treten bei den ersten Freien Volkskammerwahlen gemeinsam an, als Bündnis 90. Und Schulz wird nominiert. Im Bezirk Karl-Marx-Stadt wählen die Delegierten ihn auf Listenplatz 2. Platz 1 belegt der Mitbegründer des neuen Forums, Martin Böttger. Beide schmieden schon Pläne für ihre gemeinsame Volkskammerzeit. Doch dann erreicht das Bündnis 90 nicht einmal 3%. Nur der Erste auf der Liste erringt das Mandat. Martin Böttger.
Ich hätte mich gefreut, mit Werner Schulz zusammen in der Volkskammer zu gehen. Nur dachte ich, einer von uns beiden wird's nur. Und wir haben uns dann lange im Gespräch geeinigt, sozusagen am Küchentisch auch oder auch im Zug, in der Bahnfahrt, dass es besser wäre, er nimmt das Mandat an, ich verzichte drauf und bereite mich stattdessen für den Landtag vor. Bin ich mit nach Berlin gefahren und ich habe gesagt, ich nehme das Mandat nicht an, aus persönlichen Gründen.
Es ist ein Freundschaftsdienst, aber auch eine strategische Entscheidung. Das erste frei gewählte DDR-Parlament braucht gute Redner.
Er wusste, dass ich ihm auf den Finger gucke, aber er wusste auch, dass er wirklich rhetorisch besser war als ich. Das wusste er selber und ich wusste es auch. Wir wussten es beide. Wir kannten unsere Stärken und Schwächen, haben uns sehr offen ausgesprochen. Und er hat es auch ausgehalten, dass ich ihn dann kritisch beobachte. Das wusste er natürlich. Und das hat er auch immer wieder zu erkennen gegeben. Aber davor hat er keine Angst gehabt. Musste er auch nicht. Ja.
Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Leipziger, ich wollte eigentlich nicht unbedingt heute hier sprechen, sondern hatte meinen Redepart und meine Redezeit einen gewichtigeren Herren angeboten. Die Einladung an Helmut Kohl war zwar in der Form, zwar ungewöhnlich, aber von der Absicht ehrlich gemeint. Und ich glaube, Sie alle haben ein Recht darauf, dass eigentlich der Kanzler hier steht und sich zu seinen Versprechungen bekennt.
Leipzig im März 1991. Werner Schulz spricht bei den wieder aufflammenden Montagsdemonstrationen gegen Sozialabbau. Deutschland ist vereint. Schulz sitzt jetzt im Bundestag in Bonn als Abgeordneter für das Bündnis 90.
Vielleicht überfliegt er uns in diesem Hubschrauber und schaut sich die Situation von oben an, in einer Position, in der er sich ohnehin wohler fühlt.
Er ist jetzt ein Sprecher für den Osten, der noch einen Partner für das Bündnis 90 im Westen sucht. Denn allein, das ahnen die Bürgerrechtler, werden sie im bundesdeutschen Parlamentarismus nicht lange überleben.
Der Partner stand für mich eigentlich immer fest, weil das die Grünen waren. Ich habe von keiner Seite aus diese Solidarität und Unterstützung empfunden wie von den Grünen. Es ist auch unsere Generation. Es sind die 68er West und die 68er Ost.
Schulz treibt die Verhandlungen für eine Fusion beider Parteien voran. Die Widerstände sind erheblich. Antje Vollmer gehörte bei den Westgrünen zu denen, die den Zusammenschluss unterstützten.
Also ich weiß, dass ich damals eine Debatte angefangen habe zu sagen, jetzt werden die Grünen endgültig eine ökologische Bürgerrechtspartei. Und das ist von Teilen der Westgrünen als ein Angriff verstanden worden. Die haben dann gesagt, die ökologische Bürgerrechtspartei, das ist ja eine Verschiebung der Grünen nach rechts in die Mitte. Und die Grünen sind aber doch eigentlich vor allen Dingen immer eine linke Partei.
Doch die Partei Linken haben keine gute Verhandlungsposition. Bei der ersten gesamtdeutschen Wahl sind die Grünen an der 5%-Hürde gescheitert. Das ostdeutsche Bündnis 90 schaffte es dagegen dank einer Sonderregelung ins Parlament. Werner Schulz verhandelt weiter. Diskutiert, wirbt, sucht Kompromisse.
Er hat darin immer die Chance gesehen, dass das, was vielleicht in der deutschen Einheit nicht passiert ist, doch im Parteienbündnis von Bündnis 90 und die Grünen passieren könnte, nämlich ein völlig in gleichen Teilen aufeinander zugehen.
1993 schließen sich beide Parteien zusammen. Und zumindest dem Namen nach wird es eine Vereinigung zwischen Gleichen. Bündnis 90, die Grünen, heißt die Partei jetzt offiziell. Werner Schulz' Einfluss ist groß wie nie. Er schlägt 1996 Gunda Röstl für das Amt der Parteisprecherin vor. Kaum einer kennt die Lehrerin aus Flöha. Doch Schulz stattet sie für den Parteitag mit seiner schärfsten Waffe aus. Er schreibt weite Passagen ihrer Bewerbungsrede.
Und hat er einen Passus über Guido Westerwelle formuliert und der ging so: Guido Westerwelle ist genau der Mensch, der als letzter in eine Drehtür hineingeht und als erster wieder rauskommt. Und das ist so ein typischer Schulz gewesen, fand ich. Das hat mich damals sehr amüsiert und beeindruckt.
Röstl wird zur Sprecherin gewählt. Schulz erweist sich als genialer Strippenzieher im Hintergrund. Das geht so lange gut, bis die Grünen 1998 mit der SPD eine gemeinsame Regierung bilden wollen. Von da an verteilt Joschka Fischer die Posten, der bisherige Fraktionschef.
Er fragte mich dann, was ich denn da machen will in dieser Situation, falls wir die Regierung übernehmen könnten. Ja, ich sag, gut, mein Platz ist im Parlament. Also ich fühle mich eigentlich als Parlamentarier stark und ich würde dann deinen Platz übernehmen und Fraktionsvorsitzender werden. Das fand er eine gute Idee, hat mich darin auch bestärkt und von da ab hat er eigentlich drum sich bemüht, jemand anders zu finden.
Fischer kann einen Querdenker aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung nicht gebrauchen. Sein Fraktionsvorsitzender soll die Ideen der Regierung durchstellen, die Reihen schließen, Abstimmungen lenken. Fischer ist überzeugt, dafür eignet sich Schulz nicht. Er bietet Rezzo Schlauch den Fraktionsvorsitz an. Damit gibt es zwei Kandidaten. Schulz ist sich seiner Sache trotzdem sicher. Vor der Wahl versprechen ihm 14 Abgeordnete, sie würden für ihn stimmen. Am Ende verliert er trotzdem. 3 haben ihn angelogen.
Ich habe zwar am runden Tisch inhaltlich harte Auseinandersetzungen erlebt, aber dieses Personengerangel und Geschacher um Posten, das war für mich völlig neu. Auch mit welchen Methoden dann gearbeitet wird.
Was ihn besonders grämt, Gunde Röstl ergreift für ihn nicht Partei. Dabei wäre sie ohne seine Hilfe nicht Sprecherin geworden. Werner Schulz kommt beim rot-grünen Projekt nicht zum Zug. Der Bürgerrechtler nimmt enttäuscht auf einer Hinterbank Platz.
Und der Werner Schulz hat damals immer gesagt, das Bündnis 90 ist in den Grünen aufgegangen wie der Zucker im Tee. Der Tee schmeckt besser, aber der Zucker hat nichts davon. So ging es uns damals.
Für ihn war das die Zeit, in der er dachte, das läuft hier auch nicht anders als in den anderen Parteien. Und das war auch die Enttäuschung einer Sehnsucht nach der anderen politischen Kultur.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Bundeskanzler, ich werde mich an dieser Abstimmung nicht beteiligen. Was hier abläuft, ist ein inszeniertes, ein absurdes Geschehen.
Über Jahre hört man vom Bundestagsabgeordneten Schulz wenig. Bis zum 1. Juli 2005. Da entlädt sich der Frust in einer Rede, die vom Seminar für Allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen zur Rede des Jahres gekürt wird. Schulz wettert im Bundestag gegen die inszenierte Vertrauensabstimmung von Gerhard Schröder.
Schon der erste Satz Ihres Antrages, Herr Bundeskanzler, ist unwahr. Sie wollen doch gar nicht, dass man Ihnen das Vertrauen ausspricht. Sie wollen diese Abstimmung verlieren. Sie suchen einen Grund für Neuwahlen und damit das organisierte Misstrauen. Sie selbst haben verkündet, sich der Stimme zu enthalten. Aber was ist das, ein Kanzler, der das Selbstvertrauen verloren hat?
Die Redezeit hat sich Schulz erkämpft. Bundestagspräsident Wolfgang Thierse will ihn nicht sprechen lassen. Er fordert Schulz auf, seine Einwände schriftlich zu Protokoll zu geben. Nur weil Schulz auf sein Rederecht besteht, gibt Thierse schließlich nach. Noch nie hat ein Mitglied einer Regierungspartei den Kanzler derart angegriffen.
Das ist nicht nur ein Tiefpunkt der demokratischen Kultur, sondern Sie beschädigen auch das Ansehen des Parlaments und meine und unsere Rechte als Abgeordnete. Oder um einen aktuellen Buchtitel des Außenministers aufzugreifen, die Rückkehr der Geschichte sollten wir nicht als ein Stück Volkskammer veranstalten. Auch da wurden die Abgeordneten eingeladen, nicht ihre Überzeugung, sondern den Willen von Partei und Staatsführung zu folgen.
Gelegentlich hat man den Eindruck, wo Werner Schulz hinpolemisiert, da wächst kein Gras mehr. Ich glaube, er hatte in der Sache auch Unrecht. Aber er war von sich und seinem Anliegen so überzeugt, dass er nicht nach links und nicht nach rechts geschaut hat. So ist er gelegentlich auch. Er lässt sich dann von der eigenen Überzeugung, von der eigenen rhetorischen Begeisterung davontragen.
Wolfgang Thierse verfolgt die Rede damals mit versteinertem Gesicht. Der Applaus kommt vom politischen Gegner. Das Protokoll verzeichnet Beifall von Union und FDP. Bei den Grünen klatscht eine einzige Abgeordnete. Antje Vollmer.
Eine Rede, die aufs Ganze geht, kann auch nicht mit der Millimeterwaage dosieren. Also die muss auch sagen, worin diese Empörung ist. Und sie hat damit gleichzeitig den Hintergrund von Werner Schulz völlig offengelegt, nämlich dass er sich mal geschworen hat, nie wieder in meinem Leben lasse ich mir solche Opfer meines eigenen Intellekts und meiner Beurteilung der Situation gefallen, ohne öffentlich zu protestieren.
Bei der restlichen bündnisgrünen Fraktion ist der ostdeutsche Bürgerrechtler unten durch.
Seine politische Laufbahn scheint nach der Selbstauflösung des Parlaments beendet. 2 Jahre später heißt es, Schulz schreibe bereits an seiner Autobiografie.
Na, ich habe zumindest ein Buch geschrieben. Meine rot-grünen Jahre, so Ach du grüne 90, habe ich das genannt. Aber das ist sehr scharf ausgefallen. Das ist so aus innerer Verletzung geschrieben, aus blutender Wunde, wenn Sie so wollen. Und ich habe das dann beiseite gelegt. Ich wollte das veröffentlichen und dann dachte ich, es ist eigentlich nicht gut. Du solltest das nochmal liegen lassen und nochmal drüber schauen.
Im Januar 2009 gelingt Schulz, womit keiner gerechnet hatte. Ein politisches Comeback. Seine Wortgewandtheit bringt ihn zurück auf die politische Bühne. Beim Parteitag in Dortmund begeistert er die Delegierten so sehr, dass sie ihn überraschend für die Europawahl aufstellen.
Die Zukunft der Energiewirtschaft liegt nicht mehr unter Tage. Sie sollte aber auch nicht in den Händen von Gazprom liegen. Und hier irrt Steinmeier, wenn er sagt, nur Träumer glauben in Europa, dass Europa unabhängig sein könnte von russischem Erdgas und russischem Erdöl. Mein Gott, was ist denn los? Früher hat man in dieser Partei mal gesungen, Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Heute müssen wir die Genossen mitnehmen ins solare Zeitalter, damit sie sich von Gazprom Gerhard erlösen.
11 Monate später in Brüssel. Werner Schulz arbeitet wieder da, wo er sich am wohlsten fühlt, in einem Parlament. Und doch ist er hier irgendwie falsch. Sein eigentliches Talent, seine Wortgewandtheit, kommt bei der EU nicht zur Geltung. Abgeordnete dürfen im Plenum maximal 2 Minuten sprechen. Und beim Dolmetschen geht der Sprachwitz meist verloren.
Es ist hier eine andere Eigenschaft gefragt, die mir zugute kommt. Das ist die Erfahrung als Strippenzieher. Nun war ich 8 Jahre lang parlamentarischer Geschäftsführer im Bundestag. Und da habe ich eigentlich dieses Handwerk gelernt, wie man sich in den Verästelungen des Parlaments zurechtfinden muss.
Werner Schulz läuft an den Büros seiner Fraktionskollegen vorbei.
Hier liegen unsere Munitionskisten.
Vor jedem Raum steht eine grasgrüne Box aus Metall.
Hallo. Ja, das sind immer die Unterlagen, die wir mitnehmen, wenn wir nach Straßburg fahren. Eine Art Akten. Aber die sehen immer so aus wie Munitionskisten, die es bei der NVA gab.
In seinen ersten Monaten bei der EU hat Schulz durchgesetzt, dass der Menschenrechtspreis des Parlaments 2009 nach Russland geht, an die Organisation Memorial. Memorial kämpft heute wie kaum eine andere Gruppe für Menschenrechte und Demokratie in den Ländern der ehemaligen Sowjetunion.
Ich muss jetzt auf den Platz 732.
Schulz läuft einen breiten Flur entlang im Strom dutzender Abgeordneter, die alle dasselbe Ziel haben, den großen Plenarsaal. In 3 Minuten beginnt die Sitzung.
Es ist alphabetisch geordnet und da ich mit SCH und U anfange, sitze ich dann relativ weit hinten. Habe aber einen relativ guten Überblick über das gesamte Parlament. So, ich muss jetzt hier durch.
Er trägt sich auf der Anwesenheitsliste ein und verschwindet durch eine Holztür. Dahinter wird gleich Václav Havel sprechen, als Gastredner. 20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Schulz hat den tschechischen Schriftsteller schon in Prag bewundert. Damals, 1968, als alles begann.
Worte, die wirken. Der Bürgerrechtler Werner Schulz und die Kraft der politischen Rede. Feature von Ralf Geißler. Redaktion Tobias Barth. Es sprach Simone Kabst. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton Holger König. Regieassistenz Steffi Mannschatz. Regie Ingo Kolbo. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2010.